In der heutigen Folge blicken wir auf Alphabet und auf die Frage, ob sie es schaffen könnten, Nvidia im KI-Hype zu überholen. Gleichzeitig schauen wir auf den chinesischen KI-Profiteur Alibaba und auf die Übernahmegerüchte bei Puma. Und zusätzlich analysieren wir den Margeneinbruch bei John Deere und erklären kurz den Kurssprung bei Bayer.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, wir haben heute Dienstag, den 2. Dezember 2025 und wir befinden uns damit im Advent. Weihnachten ist also in greifbarer Nähe. Lukas, steckst du schon in Weihnachtsvorbereitungen? Hast du schon alle Geschenke zusammen oder wie sieht's aus?
Tatsächlich sind wir schon seit dem 1. November in Weihnachtsstimmung, weil seitdem die Weihnachtsmusik läuft. Wir wollten eigentlich gestern den Weihnachtsbaum aufbauen, haben uns dann aber doch umentschieden, das jetzt am nächsten Wochenende zu machen, aber ja, meine Frau ist da immer relativ früh unterwegs. Geschenke, muss ich ganz ehrlich sagen, Ideen sind schon im Kopf, aber
da hast du auf jeden Fall, hast auf jeden Fall Vorsprung.
Wie sieht es bei dir aus?
Nein, ich bin
ganz weit hinten,
genau. Aber grundsätzlich ist ja die Vorweihnachtszeit eine positive Börsenphase. Ne? Bedeutet erstmal erhöhte Konsumlaune und dann lass uns mal kurz im Rückblick schauen, ob vielleicht davon in der letzten Woche schon was zu spüren war. Der DAX hat die vergangene Handelswoche mit einem Plus von 3,6% bei guten 23.590 Punkten am Freitag beendet. Also da war zumindest schon mal ein bisschen vorweihnachtliche Konsumlaune erkennbar. Und bei einem Wert aus der zweiten Reihe ist die Nachfrage besonders groß. Die Übernahmespekulation um den Sportartikelhersteller Puma flammt wieder auf. Das Unternehmen aus der sogenannten Welthauptstadt des Sportschuhs, Herzogenaurach, soll laut einem Bloomberg-Bericht ein Übernahmekandidat sein. Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports, der beinhaltet auch so Marken wie Fila oder Jack Wolfskin.
Ich wollte gerade sagen, kenne ich nicht, aber ja, die Marken ist ja häufig dann, ne?
Genau. Und der ist demnach ein glaubwürdiger potenzieller Übernahmekandidat. Also Puma, ne?
So rum.
Ja, genau. Ja, und die Aktie von Puma hat nach dem Bericht einen Kurssprung von 15% gemacht und die vergangene Woche mit einem Kursplus von 30% abgeschlossen. Hauptaktionär von Puma ist die Artemis Group, die Investmentfirma von François Pinault. Neben Puma hält die Gruppe Anteile von Kering, also da Marken wie Gucci und Yves Saint Laurent und auch das Auktionshaus Christie's. Und die Gruppe Artemis stuft die Beteiligung an Puma nicht als strategisch ein und nährt damit natürlich auch so ein bisschen diese Übernahmespekulation. Naja, so viel aus Deutschland. Schauen wir mal auf die amerikanischen Indizes. Der S&P legte um satte 4,5% in der vergangenen Woche zu und läuft nach einer kurzen Schwäche wieder Richtung Allzeithoch.
Ich muss dazu sagen, natürlich verkürzte Handelswoche. Da sieht man trotzdem dann die Performance innerhalb von eigentlich ja 3 Tagen. Dann war ein Tag für Thanksgiving und dann war ja nur ein halber Tag geöffnet.
Ja, war eine gewisse Dynamik erkennbar. Ja, ja. Ja, hatten wir auch vorher eine kleine Schwäche. Aber auch so der Technologieindex Nasdaq, da ging es in der vergangenen Woche um 5,5% nach oben. Hast du Gründe mitgebracht? Lukas, was ist passiert in der letzten Woche?
Also wirkliche Gründe nicht, aber es gab so die ein oder andere volkswirtschaftliche Zahl aus Deutschland und auch aus den USA. Ansonsten natürlich beim Nasdaq wahrscheinlich vielleicht auch so die großen Techies gewinnen. Die Schwäche von der vorherigen Woche so ein bisschen dann wieder gekauft. Ansonsten, jetzt muss ich mal kurz nach oben scrollen, bin schon wieder ganz unten, weil wir heute echt einiges auf der Platte haben. Aber ja, was gab es volkswirtschaftlich letzte Woche? Wir haben die PMIs für das verarbeitende Gewerbe aus November für Deutschland und Europa und tatsächlich eher enttäuschend. Beide lagen unter der Prognose. In Deutschland ist der PMI um 1,4 Zählern gesunken und in Europa um 0,4. Den PMI gab es auch für die USA. Auch vielleicht ein Grund, warum die USA dann doch noch mal ein bisschen besser gelaufen ist, wobei der deutsche Markt mit 3, ist auch schon enorm stark. Die PMIs in den USA waren nämlich besser als erwartet, allerdings etwas unter dem vorherigen Wert mit 0,3 Zählern, also etwa auf dem gleichen Niveau. Dann kam auch der IFO für Deutschland, der um 0,5% gesunken ist. Man hat hier mit einer Steigung gerechnet und ist entgegengesetzt dann gefallen. Außerdem haben wir in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt, das Wachstum davon, von Quartal zu Quartal liegen wir hier bei 0,0 und gegenüber dem letzten Jahr bei einem, und das hört man auch selten, Wachstum von 0,3. Also auch da hört es dann auf. Wir kommen noch nicht ganz so langsam in Fahrt. Also ja, da hat sich bisher noch nicht viel getan. Inflation kam dann letzte Woche noch für Deutschland. Hier liegen wir auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr bei 2,3. Und ansonsten habe ich noch eine Meldung, was zum Thema Börse, glaube ich, ganz gut passt. Und zwar hat die Börse Frankfurt die Öffnungszeiten von ihrer elektronischen Börse Xetra angepasst, die bisher, also bis zum 30.11. zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr den Handel geöffnet hatten. Und seit dem 1.12., also seit gestern, ist dieser von 8 bis 22 Uhr erweitert.
Also passt sich den anderen Börsenplätzen
an. Ganz genau. Also bei anderen Börsenplätzen gab es das schon, aber weil bei Xetra tatsächlich noch mit der meiste Umsatz war, hat man hier natürlich dann jetzt auch so ein bisschen das Thema, wo findet am meisten Liquidität statt, ein bisschen erweitert. Vorher war es nämlich zwischen 15.30 und 17.30, weil die Amis halt um 15.30 geöffnet haben. Jetzt liegt das zwischen 15.30 und 22 Uhr. Somit könnte man vielleicht selber auch profitieren, weil dann die Spreads zwischen Kauf- und Verkaufskurs, also zwischen Geldbrief, dann vielleicht ein bisschen geringer sind. Ja, so viel dazu.
Werfen wir noch einen Blick auf Gold und Bitcoin. Auch Gold scheint die kurze Schwäche überwunden zu haben und läuft in Richtung Allzeithoch. Das liegt so bei 4.380, also knapp unter 4.400 US-Dollar. Die Feinunze ging mit 3,7% beziehungsweise 4.235 US-Dollar aus der Woche. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch noch der kleine Bruder. Silber legte um 11% zu und hat damit die alten Höchststände um 50 US-Dollar aus den Jahren 1980 und 2011 doch relativ dynamisch überwunden. Silber notiert aktuell über 57 US-Dollar und ist damit auf Rekordniveau. Ja, der Bitcoin in der letzten Woche plus 4,1%, knapp über 91.000 aus dem Handel gegangen. Wobei Handel rausgehen, hat zumindest die Woche abgeschlossen, wird auch am Wochenende gehandelt. Freitag. Allerdings noch sehr deutlich unter den Höchstständen, die bei über 120.000 liegen. Der Start in diese Woche war am gestrigen Montag eigentlich insgesamt doch eher durchwachsen. DAX, S&P und Nasdaq waren leicht im Rückwärtsgang. Der Bitcoin, den hat es richtig erwischt, da ging es Richtung 84.000 runter. Lediglich Gold und Silber trotzten der Schwäche zum Wochenbeginn. Alter, stabil. Naja, heute schon wieder relativ stabile, positive Vorzeichen. Zu nennen ist dabei heute Bayer. Die Aktie macht heute einen erneuten Kurssprung und notiert mit 34,50 Euro auf dem höchsten Stand seit Januar 2024. Da gibt es wohl Unterstützung des obersten Anwalts der US-Regierung. Der könnte helfen, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen sollte. Und sollte da eine positive Annahme bestehen, dass wir, es könnte so bei Glyphosat das Dilemma irgendwann auch mal lösen, in dem sich ja Bayer doch wirklich schon lange befindet. Naja, zuletzt dann noch ein Blick auf die Zinsen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen ging um 4 Basispunkte auf 2,68% zurück, also da ist nicht viel passiert. Und bei den 10-jährigen Treasuries war es ein Rückgang von 10 Basispunkten auf ein Renditeniveau, jetzt unter 4, bei 3,99 sind wir aus der Woche gegangen. Damit genug Rückspiegel, schauen wir mal auf die Unternehmen. Lukas, was hast du heute in den Adventskalender gepackt?
Müssen wir jetzt jeden Tag, ich könnte mithalten. Wenn die Zeit es hergibt, habe ich 2, dann hole ich den von gestern auf.
Okay.
Und du nimmst dann schon mal die 3 für morgen vorweg und dann gucken wir, wie wir nächste Woche weitermachen. Ja, ich habe Alphabet. Ich glaube, zu dem Unternehmen brauche ich nicht viel sagen. Christoph hat es letzte Woche schon mal kurz am Rande erwähnt, dass bei Alphabet in letzter Zeit ziemlich viele Nachrichten kamen rund um KI-Chips und vielleicht auch als Ablöser von Nvidia. Und da möchte ich so ein bisschen mal drauf eingehen, was genau da mit gemeint ist und was dann in den letzten Tagen passiert ist. Nämlich hat Alphabet in den letzten Monaten seinen strategischen Kurs nochmal erweitert, während nämlich Google für lange Zeit die eigenen KI-Chips, die sogenannten TPUs, also Tensor Processing Units, nur für den internen Gebrauch genutzt hatten, öffnet Alphabet diese Technologie jetzt tatsächlich für externe Kunden und ein Kunde ist hier auch schon in den Gesprächen, zumindest vermutet man das zumindest, nämlich Meta, also Facebook, die laut Berichten zufolge bereits einen Milliardendeal zumindest interessiert Interesse daran haben. Und genau das ist nämlich auch der Grund, wieso die Märkte das hier gerade genau beobachten. Nämlich Nvidia dominiert eigentlich in fast allen Bereichen den Markt rund um KI-Rechenleistung. Jeder, der also große KI-Modelle trainieren möchte, kommt an Nvidia eigentlich nicht dran vorbei. Und genau dort setzt Alphabet jetzt an mit einer Alternative, die schneller, effizienter und ganz wichtig skalierbarer sein soll. Nvidias Chips sind nämlich gut für die breite Masse, während die Chips von Alphabet auf einen eher speziellen Bereich fokussiert sein sollen. Eine berechtigte Frage ist da natürlich, wann hat die KI genug gelernt und wann fangen Unternehmen an, den eigenen Energiebedarf dann zu optimieren und auch die Bereiche einzuschränken? Ich nehme da gerne immer das Beispiel Krankenhaus. Wenn ich eine KI im Krankenhaus habe, dann sind Daten aus Forstwirtschaft eher weniger relevant, wo man dann natürlich sagen kann, dann lässt die KI den Bereich weg, ist damit also erstens kostengünstiger, ich senke den Energiebedarf und im Zweifel bekomme ich sogar schneller eine Antwort, weil die KI nicht so viel, so ein großes Universum hat. Und die Frage ist natürlich schon irgendwie berechtigt, warum Alphabet vielleicht gefährlich sein kann für Nvidia. Und das gibt es zumindest so die Meinung, das sind drei Punkte, die sehr interessant sind. Punkt 1 ist die Integration. Alphabet besitzt nämlich die komplette Wertschöpfungskette. Chips, Cloud, Software und eigene KI-Modelle. Das heißt, die können perfekt alles miteinander abstimmen. Nvidia liefert dagegen nur, in Anführungsstrichen, die Hardware bzw. die Chips designt. Und Google liefert das ganze Ökosystem. Punkt 2, Kosten und Effizienz. Das ist das, was ich eigentlich gerade schon gesagt habe. TPUs sind nämlich extrem auf KI optimiert. Sie sind schlanker, sparsamer und für bestimmte Modelle schneller als GPUs. Wenn Meta oder andere Hyperscaler hier dann Kosten einsparen können, wird der Wechsel natürlich total interessant, weil wir hatten auch schon öfter über die Marge von Nvidia gesprochen, die weit über 70% liegt, die Bruttomarge. Und die ganzen großen Tech-Unternehmen, die zahlen diese Marge. Und wenn sie hier was einsparen können, dann wird es sicherlich nochmal deutlich interessanter sein. Und Punkt 3 ist die Infrastruktur, denn die Google Cloud wächst sehr stark und wenn die Modelle dort trainiert werden oder wenn ich da meine Modelle trainieren möchte, bekomme ich die TPUs quasi direkt dazu. Das ist ein Vorteil, den Nvidia so auch nicht hat. Nvidia sieht das tatsächlich alles recht entspannt. Ich meine, was bleibt denn noch anderes über? Jetzt komme ich nicht auf einen Jensen Huang, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Der sagt nämlich ganz klar, wir sind eine Generation weiter oder voraus und wir haben keine Angst vor Alphabet. Beglückwünschen Alphabet aber zu dem Erfolg. Ist tatsächlich auch nicht ganz unerheblich oder auch technisch begründbar, denn Nvidia hat seit Jahren oder Jahrzehnten ein Ökosystem aufgebaut und Millionen Entwickler sind darauf trainiert. Das ist, wie bei Apple, Hardware ist zwar wichtig, aber das Ökosystem ist noch viel wichtiger und man wechselt hier nicht einfach den Anbieter, weil damit alleine schon mit dem Wechsel erhebliche Kosten aufkommen. Und viele KI-Modelle, insbesondere die Large-Language-Modelle, laufen halt auf GPUs noch flexibler und TPUs sind halt extrem gut für bestimmte Aufgaben, aber halt nicht universal. Und deswegen abschließend kann man da eigentlich zu sagen, es wird mit Sicherheit keine Entweder-Oder-Option sein, sondern wir bewegen uns eher hin von dem Nvidia-Monopol zu einem Oligopol, wo dann mehrere große Player sich den Markt teilen. Und heißt also im Umkehrschluss, Nvidia wird sicherlich nicht verschwinden, aber der Kuchen wird größer, sowieso durch die ganzen CapEx und Alphabet bekommt dann, wenn es dann wirklich so kommen sollte, ein ordentliches Stück davon.
Ja, man sagt ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft.
Ja, ne? Ganz also genau. Ja.
Kann auch für den ganzen Sektor gut sein.
Eben drum. Also ist mit Sicherheit interessant und wenn das wirklich so kommen sollte, dann leidet Nvidia da erstmal auch drunter. Das wird man auch im Kurs sehen. Wenn aber dafür dann auf der anderen Seite Alphabet wieder davon profitiert und dann auch die Kosten für die anderen senken, dann dürfte der Gesamtmarkt, wo Nvidia natürlich eine große Rolle spielt, auch vielleicht gar nicht so drunter leiden, weil Nvidia dann der einzige Verlierer ist und die anderen durch die Kosteneinsparung und Alphabet sowieso als großen Player dann hervorgehen. Mal schauen, wer das größte Unternehmen am Ende des Jahres ist. Aktuell ist nur Nvidia, da fehlt nicht viel, dann könnte Alphabet zum Ende des Jahres auch die Nvidia noch überholen.
Ja, da könnte ich doch an dieser Stelle ganz gut direkt mal mit meinem Unternehmen weitermachen, weil ich da in die gleiche Kerbe reinschlage, Konkurrenz im KI- und Cloud-Bereich. Ich habe die Alibaba Group mitgebracht. Alibaba zählt zu den größten chinesischen Technologiekonzernen und betreibt diverse Online-Handelsplätze, ist vor allem für den Bereich E-Commerce bekannt. Aber dazu ist noch zu sagen, dass das Portfolio auch eine sehr starke Cloud-Sparte und Medien- und Unterhaltungsdienste betreibt. Und Alibaba ist auch hervorragend positioniert, um von der zunehmenden Internet-Affinität der Chinesen zu profitieren oder der chinesischen Konsumenten zu profitieren. Besonders stechen die der Umsatzwachstum und der Gewinnsprung im Bereich Cloud Intelligence jedoch hervor. Und da sind wir genau bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Und wir könnten mal auf die berichteten Zahlen schauen. Alibaba hat im jüngsten Quartal die Erwartungen beim Umsatz übertroffen. Mit 34,8 Milliarden US-Dollar stieg der Erlös um 5% gegenüber dem Vorjahr. Treiber war diese Cloud-Sparte. Dank KI-Nachfrage ist diese um 34% auf 5,57 Milliarden US-Dollar gestiegen. Gleichzeitig meldete Alibaba aber auch einen Gewinneinbruch. Und der bereinigte Gewinn je ADR sank um 71% auf 0,61 US-Dollar. Und Grund sind massive Investitionen in KI-Infrastruktur. Mhm. Ja, und wirklich auch da aggressive Marketingausgaben. Strategisch setzt Alibaba alles auf eine Kombination aus E-Commerce und KI plus Cloud. Über 16,8 Milliarden US-Dollar flossen allein in den letzten vier Quartalen in KI und Cloud-Infrastruktur. Also das, was wir in Amerika sehen, bei den Großen, passiert auch in China. Dort wird viel in die Infrastruktur investiert. Und die neue Quen-App, das ist so Alibabas Antwort auf ChatGPT, die verzeichnete über 10 Millionen Downloads in den ersten Wochen. Analysten sehen darin einen Schlüssel für zukünftiges Wachstum, auch wenn die Profitabilität kurzfristig darunter leidet. Der Ausblick bleibt ambitioniert. Für das Gesamtjahr erwarten Analysten einen Umsatzplus von rund 6% auf 140 Milliarden US-Dollar und eine EBITDA-Marge von knapp 20% bis 2026. Cloud-Dienste sollten bis Ende 25 rund 23% des Umsatzes des Konzerns ausmachen. Ja, trotz der geopolitischen Risiken, die immer mit China in Verbindung gebracht werden und auch vielleicht, ja, im Moment haben wir ja keinen regulatorischen Druck, sondern wir werden dann doch wieder von der Leine gelassen von der chinesischen Regierung. Also Alibaba ist einer der führenden KI-Player in Asien, das ist festzuhalten.
Da hat letztens auch so eine Konferenz stattgefunden, wo die Regierung tatsächlich große Unternehmer eingeladen hat, unter anderem auch Alibaba-Chef und man hat das so ein bisschen als, ich finde den Vergleich ganz gut, Tauwetter angesehen, dass da jetzt auch die Regierung so ein bisschen den Unternehmen entgegenkommt, weil natürlich diese politischen Themen in den letzten Jahren sehr hohe Wellen geschlagen hat, worunter der Kapitalmarkt oder zumindest der chinesische Markt auch sehr stark gelitten hat. Mhm. Mal schauen.
Naja, und Investitionen und ich möchte, da passt auch eine Meldung, die jetzt jüngst nochmal kam, ganz gut rein. Alibaba startet nämlich mit dem Verkauf der ersten Smart-Brille, die auf diesem Quen-KI-Modell des Unternehmens basiert. Und die Markteinführung ist da auch ein seltener Schritt für diesen Tech-Giganten. Die machen ja damals erstmals auch Verbraucher-Hardware, was sie vertreiben. Das ähnelt so ein bisschen der Strategie von Meta, die das zusammen mit EssilorLuxottica, die Ray-Ban Smart Glasses auf den Markt gebracht haben. Ja, und das Flaggschiff von Alibaba, das trägt den Namen Quark.
Also sag nochmal bitte.
Quark S1 oder wie auch immer man das ausspricht. Verfügt über durchsichtige Displays, die kontextbezogene Informationen direkt in das Sichtfeld des Nutzers einblenden. Berichten zufolge ist das Gerät mit Kameras, Hochleistungsmikrofonen und austauschbaren Batterien ausgestattet, die für eine Laufzeit von 24 Stunden ausgelegt sind. Und das Produkt wird als Konkurrenz zu Metas Ray-Ban Smart-Brille auf dem chinesischen Markt positioniert.
Ja, und da sagt man ja auch so ein bisschen, die Smartwatches wollte am Anfang auch keiner haben und jetzt wehrt man sich vielleicht gegen so eine Brille, aber das wird, glaube ich, auch ein Bereich, der super interessant ist. Ich habe es ja letztens noch irgendwo gehört, für Menschen, die schwer sehen können oder fast erblindet sind oder vielleicht komplett blind, dass dann der Bügel der Brille quasi den Raum erklärt und erklärt, was das sieht, oder für Leute, die taubstumm sind, quasi in dem Display direkt einen Untertitel, Übersetzer direkt mit drin. Wahnsinn. Also das ist, glaube ich, auch noch ein Bereich, der wird uns in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall sehr prägen. Ja,
zumindest zeigt dieser Schritt die Umstrukturierung Alibabas hin zu einem KI-orientierten Unternehmen. Neben der S1, die mit 540 US-Dollar bepreist ist, gibt es noch ein günstigeres Modell, die G1 mit 270 US-Dollar bepreist, die dann nicht über Micro-OLED-Displays verfügt. Und beide Versionen laufen auf der Qualcomm Snapdragon-Plattform. Also auch Qualcomm ist da im Boot. Aktuell notiert die Aktie oder die ADRs von Alibaba bei 164 US-Dollar. Unsere DZ-Bank sieht nach Vorlage der Zahlen ein Fair Value bei 210 US-Dollar, hat den leicht angehoben von 200 US-Dollar. Naja, so viel zu Alibaba und damit geht es dann vielleicht zurück zu dir, Lukas.
Abschließend möchte ich eigentlich nochmal einen Satz dazu sagen, den ich eigentlich, ich habe es ja mal irgendwo gehört, ich finde es super interessant und ich glaube, da ist auch was dran, gerade zu Alibaba und auch die USA. Es wird, glaube ich, zwei Modelle geben, das so war der, wo die Kernaussage, es wird zwei Modelle geben, die im Bereich KI dann halt wichtig sind. Es wird einmal die westliche Bereich sein, also gerade auch wir in Europa, die sich dann eher auf die amerikanischen Titel werfen und es wird ein eigenes Modell sein irgendwo in China und das wird sich wahrscheinlich in allen Bereichen durchsetzen, was in den Zukunft dann interessant ist, sowohl die KI-Bots, die KI-Rechenleistung, die dann von Alibaba kommt, vielleicht auch bei den Smart-Brillen, dass wir alle sagen, ich kaufe noch keine chinesische Smart-Brille mit irgendeinem chinesischen System, sondern ich gehe dann eher auf, ja, so wie wir es bei den Geräten immer machen, dann vielleicht eher auf die amerikanischen Systeme. Wird wahrscheinlich was dran sein, dass wir da zwei Modelle haben, einmal das chinesisch und der Rest der Welt. Ne?
Ja.
Ja, du, ich überlege gerade, wie wir das machen. Ich habe hier noch einen Bereich, der vielleicht so ein bisschen auch, ich würde ihn vielleicht gedanklich mal in den regionalen Teil auch schieben. Dann habe ich meinen regionalen Teil halt auf zwei Sachen erweitert.
Okay.
Aber ich bin die Sache, also Christoph, ich habe dein Wink gesehen bzw. gehört eher beim Podcast. Ich bin euch eine Sache schuldig und zwar die Zahlen vom Deere oder vom John Deere Dräger. Ne?
Das ist doch deine Lieblingscompany.
Wissen da Bescheid. Ja, bei John Deere sieht es aktuell gar nicht mal so gut aus. Wichtig ist hier in einzelne Segmente zu schauen. Und zwar der größte Bereich ist der Large Agriculture. Das ist große Trecker, Mähdrescher, Hightech Farming, also gerade das Digitale. Normalerweise auch sehr margenträchtig, aktuell aber dann halt sehr durch den Agrarzyklus belastet. Hier ist nämlich der Umsatz für Q4 zwar um 10% gestiegen, aber die Gewinne sind um 8% zurückgegangen. Das gleiche zieht sich durch bei dem Small Agriculture. Und Turf, das sind die kleinen Traktoren, das sind die kleinen Rasenmähtrecker, die tatsächlich auch die Verkäufe gestiegen haben um 7%, aber hier ist, das ist Wahnsinn, der Gewinn und die Marge förmlich implodiert. Der Gewinn in diesem Bereich ist um 89% eingebrochen auf 25 Millionen und die Marge für diesen Segment ist von 10,1 auf 1% gesunken. Und der dritte Bereich, ja, das ist schon sehr deutlich, und der dritte Bereich, das ist tatsächlich einer, der das so ein bisschen nochmal unterstützt, also nicht unterstützt, sondern das, die ganzen Zahlen stützt, Construction und Forstwirtschaft, Baumaschinen und Forstgeräte, tatsächlich einer der wichtigsten Bereiche gerade. Hier sind die Verkäufe ebenfalls angestiegen um 27% und die Gewinne, und das ist dann halt auch der Unterschied zu den anderen beiden Bereichen, ist um 6% gestiegen. Das zeigt einfach, dass sie kein Umsatzproblem haben, sondern ein Kostenproblem. Und wo kommt das her? Das liegt einfach an die Zölle, an den Zöllen den USA, weil John Deere zwar amerikanisch ist, wird man erst vermuten, aber die Lieferkette ist natürlich global und viele Bauteile, Elektronik, Sensorik und auch Hydraulik, vieles davon kommt aus China, Mexiko oder halt von uns aus Europa. Und wenn die USA da natürlich Zölle drauf erhebt, dann steigt das natürlich die Produktionskosten und genau das sieht man dann in den Gewinnen und in den Margen. Und gleichzeitig exportiert John Deere natürlich weltweit und wenn dann irgendwelche Gegenzölle kommen, dann belastet das natürlich dann auch nochmal on top. Ausblick auch ganz interessant, sehr, sehr nüchtern. 2026 soll nämlich voraussichtlich der Tiefpunkt im Agrarzyklus sein. Also da erwartet John Deere tatsächlich nochmal einen weiteren Rückgang. Und bis es dann ja irgendwo ab 2026, zweites Halbjahr Richtung 2027, sich so ein bisschen wieder erholt. Heißt, 2026 ist ein Übergangsjahr. Große Landwirtschaft bleibt schwierig. Ab 2027 könnte dann der nächste Agraraufschwung kommen. So viel, ich glaube, passt aber auch ganz gut ins Regionale. Wir sind ja hier landwirtschaftlich geprägt. Aber ich habe noch ein zweites Thema und dann bin ich auch durch, ganz schnell. Und zwar dann jetzt auch wirklich das tatsächliche regionale Thema, ohne dass ich es irgendeinem schuldig bin, hat die Batterieforschung in Münster hier eine Förderung bekommen, bekommt da kräftig Rückenwind. Und zwar das Unternehmen Technologieförderung Münster GmbH erhält 6,75 Millionen Euro Fördermittel vom Land. Mit diesem Geld entsteht ein neues Forschungsgebäude namens BET-L3, das rund 1600 Quadratmeter groß sein soll und moderne Labore und Büroflächen für Unternehmen, Startups und Forschungsinstitute.
Aber wo entsteht das? Weißt du das genau?
In Münster, und zwar direkt am Technologiehof Münster, also mitten in dem bestehenden Batteriecluster, umgeben von MEET, Batterieforschungszentrum, dem Helmholtz-Institut Münster und dem Fraunhofer FFB. Also insgesamt ist das tatsächlich eine große Forschungsfertigung oder große Forschungsbereich, Entwicklung oder Forschungs, jetzt komme ich nicht, wie unser Campus hier, viele Unternehmen an einem Ort, die alle an dem gleichen Thema arbeiten. Und das ist auch das Ziel. Münster soll weiterhin als führender Standort für Batterietechnologie, Energiewendenforschung und institutionelle Investitionen weiter gestärkt werden. Denn mit dem BAT L3 stärkt Münster nämlich seinen Status, und das fand ich ganz interessant, als größte Batterieforschungsstandort Europas.
Ja,
und deswegen Standort ist da ganz wichtig, nicht das Unternehmen, sondern dieser ganze Standort aus den gerade genannten Unternehmen ist tatsächlich der größte Forschungsstandort in ganz Europa. In Münster. Stark. Und da wird jetzt nochmal angebaut.
Okay.
Nächstes Jahr soll es losgehen.
Staatliche Förderung.
Jetzt machst du den Ausblick.
Genau, Ausblick. Volkswirtschaftliche Daten kommen. Heute am Vormittag hört man noch Verbraucherpreise aus Europa, Arbeitslosenquote aus Europa. Morgen früh kommen dann nochmal PMIs aus dem Dienstleistungssektor. Morgen Nachmittag Daten aus Amerika, Industrieproduktion, Auslastung der Kapazitäten, Beschäftigungsdaten und auch PMIs zum Dienstleistungssektor. Am Donnerstag dann die Einzelhandelsumsätze aus Europa und am Freitag wird es nochmal ganz interessant aus Europa, Auftragseingänge der Industrie, BIP-Zahlen und am Nachmittag Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, wo der Markt ganz sicher auch ein Auge drauf werfen wird. Auf Unternehmensseite neigt sich neigt sich dem Ende, das ist so. Wir haben heute noch Zahlen von CrowdStrike, Marvel Technology, Okta, morgen kommt Dollar Tree, Macy's, Salesforce, Snowflake, UiPath, Inditex unter anderem, Donnerstag dann Brown-Forman, Ultra Beauty,
DocuSign.
Okay. Bitte?
Nee, ich warte auf den Freitag.
Auf den Freitag. Donnerstag dann noch HP und am Freitag dann abschließend Victoria's Secret.
Warum war das? Inzwischen weißt du, was die machen dann, oder?
Ja, ich habe auch nochmal nachgeschaut.
Ah, okay.
Ja. Konzern, der macht Unterwäsche, Nachtwäsche, Badebekleidung, Schuhe, Kosmetikprodukte. Ist vielen bekannt durch die Fashion Show. Ja, die ist aber 24 erst wieder gestartet, hat eine 6-jährige Pause gemacht. Ich habe mir gedacht, dass diese Frage von dir kommt.
Ja, ich erinnere mich da an eine Live-Situation hier im Podcast.
Ja, genau.
Wo du da so ein bisschen am
Struggeln warst. Da habe ich die Frage gestellt, genau.
Ja. Und ich dachte, genau, das wäre ein Witz von dir, dass du nicht weißt, was sie machen, aber du meintest das todernst.
In dem Moment wusste ich es nicht, aber jetzt kann ich es dir genau sagen.
Du bist da jetzt wahrscheinlich sogar besser informiert als
ich. Auf jeden Fall, ja. Okay, so viel dazu.
Sind wir am Ende?
Wir sind am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne Feedback, Anregungen unter podcast@forprivatebanking.de. Weiterhin eine schöne Adventszeit, einen schönen zweiten Advent.
Genau, bis wir dann nächste Woche den Kalender wieder vollpacken mit den weiteren Themen.
Vielen Dank. Alles Gute, Dankeschön.
Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.